Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Bevor ich in die Predigt starte, habe ich noch einen Eindruck, den ich teilen möchte mit euch. Wir haben nicht eben, sondern im Lied davor gesungen, wie eine Festung stellst du dich vor uns. Und ich hatte eben so einen Eindruck, hier gibt es einige, die haben Angst. Du hast gerade Angst vor etwas. Und ich habe vor meinem inneren Auge eine Festung gesehen, wie so ein Turm, der dich umgibt. Und ich möchte dir sagen, Jesus umgibt dich, wie so eine Festung, die nicht nur vor dir ist, sondern die auch um dich ist und dir Schutz bietet. Vielleicht ist jemand von euch hier, für dich ist dieses Wort, das musste ich loswerden, weil ich wusste, Gott möchte, dass ich das sage. Hi, mein Name ist Philipp, ich bin einer der Pastoren hier in der Matthäusgemeinde und ich freue mich, wieder zurück zu sein aus meiner Elternzeit. Ich wurde gestern gefragt, freust du dich wirklich? Ja, ich freue mich wirklich. Also aus vollem Ernst freue ich mich, wieder hier zu sein. Und ich freue mich total, wenn du zum ersten Mal hier bist, wenn du Gast bist. Und ich freue mich überhaupt, und ihr könnt euch gleich mal selber einen Applaus geben, dass ihr am Sonntag in die Kirche geht. Das ist echt abgefahren. Also einen Applaus mal euch selbst, dass ihr hier seid. Weil wir reden gleich über die Maßstäbe dieser Welt und in dieser Welt ist das eigentlich nicht angesagt, sonntags hier zu sein und du bist trotzdem hier. Gratuliere dir dazu und ich hoffe, dass du, oder ich weiß, du wirst es nicht bereuen, dass du hergekommen bist. Und gerade wenn du vielleicht zum ersten Mal hier bist oder wenn du ausgesetzt hast und nicht regelmäßig jetzt diese Gottesdienstreihe verfolgt hast, wir sind in einer Gottesdienstreihe, die wir genannt haben, Gott und die Welt. Und wir haben uns einen Vers angeschaut, ganz intensiv, und da kehren wir jetzt hin zurück. Und diesen Vers lese ich uns einmal nochmal vor, damit wir alle auf demselben Stand sind. Römer 12, Vers 2, da schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich möchte mit uns beten zu Beginn dieser Predigt. Herr, danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und danke, dass wir hier zusammenkommen können in aller Freiheit, um dich zu feiern und von dir zu hören. Und die Worte, die ich jetzt spreche, die sollen nicht meine Worte sein, das sollen deine Worte sein. Und wenn wir uns hineinknien jetzt gleich so gedanklich, aber hoffentlich auch mit unserem Herzen in dein Wort, dann hilf uns, dass wir es verstehen. Dazu brauchen wir dein Wirken, dazu brauchen wir, dass dein guter Heiliger Geist uns die Dinge aufschließt und der Groschen fällt. Und darum bitte ich dich jetzt, dass du uns Erkenntnis schenkst, dass, wenn wir über gutes Urteilsvermögen sprechen, dass du uns hilfst, dass wir gutes Urteilsvermögen entwickeln. Denn wir müssen Entscheidungen treffen im Leben, die manchmal nicht so leicht sind, und dabei brauchen wir deine Hilfe. Und so bitten wir dich, komm und sprich jeden Einzelnen ganz persönlich an. In Jesu Namen. Amen. Heute geht es um gutes Urteilsvermögen oder darum, wie wir Dinge gut beurteilen können. Und ich freue mich echt darüber, predigen zu dürfen. Und ich glaube fest daran, dass gutes Urteilsvermögen eine der wichtigsten Fähigkeiten unserer Zeit ist. Also es sind ja einige hier, die noch in der Schule sind. Und ich möchte euch jetzt schon mal zusprechen, etwas beurteilen zu können, ist eine der wichtigsten Dinge, die du in deinem Leben brauchen wirst. Und das liegt daran, dass unsere Welt sich verändert, es so viele Informationen gibt, die uns über immer mehr Kanäle erreichen und darunter auch eine ganze Menge Fake News. Und es immer schwerer wird für uns, das alles zu sortieren, das alles zu filtern. Unsere Gesellschaft entwickelt sich schneller und anders und die Bubbles, in denen wir uns so befinden, werden immer mehr. Wir sind in immer mehr unterschiedlichen Bubbles unterwegs und haben alle irgendwie andere Informationsquellen und Stände. Und da ist es schwer, den Überblick zu behalten und zu wissen, was jetzt eigentlich noch richtig und was ist eigentlich nicht richtig. Gutes Urteilsvermögen ist entscheidend für dein Leben, dein Glauben, für wie geht's weiter mit Beruf, Familie vielleicht. Die Frage zu beantworten, was ist gut für mich? Was ist gut für dich? Was ist gut für meine Familie? Was ist gut für andere, mit denen ich zu tun habe? Wo ist es gut, dass ich sein soll, leben soll? Gemeinde, Beruf, welche Therapie für meine Krankheit, die ich habe, ist jetzt die richtige? Wen soll ich heute wählen für die, die wählen dürfen? Mega schwere Frage. Aber das sind so, da müssen wir Urteile fällen und das ist immer, immer schwerer. Und vielleicht geht's dir auch so. Und für uns, die wir vielleicht sagen, hey, ich habe mich für Jesus entschieden, ich bin Christ, mir ist das wichtig, was er von mir hält, die Frage, hey, was findet Gott eigentlich gut? Was ist Gott eigentlich wichtig? Was macht ihm Freude? Was hat er für mich geplant? Und wie kann ich in seinem Plan auch irgendwie sein und leben? Bevor ich den Job gewechselt habe, ich habe ganz viele Bewerbungsgespräche geführt. Und ich möchte euch sagen, irgendwann haben wir gesagt, okay, was du gelernt hast, was du studiert hast, das habe ich alles auf dem Papier, also oder in der E-Mail schon gelesen, das brauche ich nicht mehr abfragen. Sondern wir haben uns darauf konzentriert, wie entscheidet die Person? Wie denkt die Person? Wie urteilt die Person? Das hat für uns ganz oft entschieden über, stellen wir die Person an oder nicht? Trifft jemand gute Entscheidungen oder nicht? Das ist eine Schlüsselkompetenz. Und das ist mir nicht so erst im Beruf begegnet, sondern vorher in meinem ersten, in meinem Studium, was ich hatte, im weiterführenden Masterstudium, da gab es 3 Fächer, die waren für jeden Pflicht und den Rest konnte man sich aussuchen. Das erste war Volkswirtschaftslehre, wie funktioniert unsere Volkswirtschaft eigentlich? Das zweite war, welche soziale Verantwortung haben Unternehmer? Und das dritte Pflichtfach, was man nicht abwählen konnte, war gutes Urteilsvermögen. Wie treffe ich gute Entscheidungen? Da kam keiner von uns raus. Das mussten wir uns anhören. 1 Jahr lang. Und ich fand es super interessant und ich hoffe, dass es dich auch interessiert, dass ich gelernt habe, was ich vorher nicht wusste. Wir Menschen machen Fehler, wenn wir Urteile treffen. Jeder von uns macht Beurteilungsfehler. Und es gibt unzählige davon. Und ich nenne dir mal 2 und vielleicht merkst du beim Erzählen, okay, den Fehler, den kenne ich, den habe ich schon mal gemacht. Der erste Beurteilungsfehler nennt sich der sogenannte Rückschaufehler. Rückschaufehler. Also, wenn wir zurückgucken auf etwas, dann neigen wir dazu, dass wir, wenn wir so ein bisschen nach den Gründen und Erklärungen suchen, warum etwas gekommen ist, dass wir uns das so zurechtlegen, dass wir sagen, ja, habe ich eigentlich gewusst, dass das so kommt. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Vielleicht hast du gedacht, okay, ich glaube, es ist Gottes Wille, dass ich 1 Jahr Bibelschule machen soll, bevor ich irgendwie was anderes mache. Und dann kommt auf einmal eine Absage von der Bibelschule. Und Absagen bekommen wir nicht so gern. Und auf einmal sagst du, ey, ich hatte da eh mega den Unfrieden drüber. Und eigentlich war Bibelschule auch nur Plan C. Deshalb alles gut. Ich wusste, dass das so kommt. Und dann denkst du so, ja, warum hast du dich dann beworben, wenn du wusstest, dass es so kommt? Aber kennst du das? So rückblickend glorifiziert man die Dinge und sagt, ja, eigentlich war das alles so. Und vergisst, wie man eigentlich zu der Entscheidung gekommen ist. Ein weiterer Beurteilungsfehler, den wir Menschen machen, ist, dass wir etwas anders bewerten, weil wir Angst haben vor Option A im Vergleich zu Option B. Wir wollen nicht enttäuscht werden Und wenn wir uns jetzt für Option A oder B entscheiden müssen, dann in unserem Kopf machen wir Option A viel, viel attraktiver, weil wir denken, okay, da werden wir am ehesten nicht enttäuscht. Also vielleicht überlegst du, und ich hoffe, einige überlegen sich das, soll ich in einen Hauskreis gehen? Und du denkst darüber nach und du machst dir eine Liste und sagst, okay, ich mache mir mal so eine Pro- und Con-Liste für Hauskreis oder gegen Hauskreis. Je nachdem, was du für Erfahrungen mit Hauskreis gemacht hast, fällt diese Pro- und Cons-Liste ein bisschen anders aus. Vielleicht warst du mal im Hauskreis und ihr habt euch zerstritten und den gibt's nicht mehr. Oder du warst im Hauskreis einmal und hast gesagt, okay, ich guck mir das mal an, was so Christen unter der Woche machen, wie die sich treffen, und warst da und hast gemerkt, die haben dich komisch angeguckt. Du hast überhaupt nicht connected mit denen und du wurdest vielleicht so ein bisschen, okay, die hat ja echt keine Ahnung von der Bibel. Und hast dir gedacht, okay, die Erfahrung mache ich nicht nochmal. Dann fällt deine Pros- und Cons-Liste für oder gegen Hauskreis entsprechend aus und du findest auf einmal super, super viele Gegenargumente dafür, warum du in den Hauskreis gehen solltest. Das machen wir unbewusst. Wir machen unbewusst diese Beurteilungsfehler. Wir machen unbewusst, gucken wir auf manche Sachen nicht hin oder machen manche Sachen schön oder im Nachgang machen wir sie schön und sagen, ja, das war ja doch besser oder so. Und ich glaube, dass uns das allen mal passiert ist. Also ich weiß, dass uns das allen mal passiert ist. Deswegen habe ich jetzt eine Challenge für dich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und tauscht euch mal aus darüber, wo habt ihr schon mal richtig euch verschätzt? Wo habt ihr schon mal richtig daneben gegriffen und gedacht, ey, das ist definitiv die richtige Entscheidung und gemerkt, war es doch nicht. Traut euch, jetzt. Und wenn ihr keinen Nachbarn habt, dann rutscht ein bisschen auf, guckt mal ein bisschen in den Reihen und so. Ihr habt ein bisschen Zeit. Okay, das waren jetzt knapp 3 Minuten. Ihr könnt das gerne fortsetzen. Ich habe einige Lachen gehört. Das heißt, ihr könnt über eure Fehler lachen. Das ist gut, das ist gesund. Ich habe einige gesehen, die haben sich nicht unterhalten. Das sind die, die noch nie einen Fehler gemacht haben. Zu denen müsst ihr hin wegen Jüngerschaft, weil von denen könnt ihr echt was lernen. Und ansonsten, ich mache dir Mut. Kommt ins Gespräch, auch jetzt nach dem Gottesdienst. Denn ich glaube und ich weiß, jeder von uns macht Beurteilungsfehler. Und ich habe nur 2 genannt von, es gibt ein ganzes Buch über diese Beurteilungsfehler, die wir Menschen machen. Es gibt mehrere Bücher, eins der bekanntesten war vor ein paar Jahren in der Bestsellerliste vom Spiegel. Das hat der Nobelpreisträger Daniel Kahneman geschrieben, der hat das nämlich erforscht. Und er kommt zu folgendem Schluss. Er sagt, sobald man davon ausgeht, dass Menschen eben nicht komplett rational handeln, wird man auch nicht mehr annehmen, dass die Leute die besten Entscheidungen treffen. Also so ein bisschen resigniert, sagt er, also trenn dich einfach von dem Gedanken, dass Menschen rational sind und dann findest du es auch nicht mehr so schlimm, dass sie ganz oft falsche Entscheidungen treffen, sagt er eigentlich. Ich durfte an der Uni, wo der lehrt, durfte ich den mir einmal anhören in einer Vorlesung. Und es ist verrückt, wie man sich im Hören dabei ertappt und merkt, stimmt. Da habe ich das gedacht, das. Und vielleicht hat es bei dir auch gerade so ein bisschen Klick gemacht. Aber heißt das, dass wir als Menschen gar nicht gutes Urteilsvermögen entwickeln können? Oder was heißt das jetzt? Ich will euch nicht demotivieren, sondern der Daniel Kahneman gibt so einen Tipp, der sagt, wir wissen, und wenn ein Wissenschaftler mit dem Nobelpreis sagt, wir wissen, dann meint er, es ist erwiesen, dass in der Regel jemand, der uns einen Rat gibt, eine bessere Entscheidung trifft, als wir es selbst tun. Also der gibt uns einen Weg raus und sagt, wisst ihr was, was ihr dagegen tun könnt, dass euer Urteilsvermögen vielleicht nicht so gut ist, holt euch Rat. Andere treffen vielleicht eine bessere Entscheidung für euch, die nicht so drinne hängen in eurer Situation gerade, als ihr das selbst tut. Und wisst ihr was, das passt ganz gut, dass der das sagt, weil die Bibel sagt, hol dir Rat. Gutes Urteilsvermögen bekommst du nicht von dir selbst heraus, sondern die Bibel ist da sehr ehrlich und sagt, hey, wir Menschen aus uns selbst heraus können wir die Dinge nicht richtig beurteilen. Wir brauchen Hilfe. Deshalb haben wir die vergangenen Wochen viel darüber geredet, dass wir uns Rat holen aus der Bibel, Gottes Wort, deshalb bist du hoffentlich hier, und aber auch, dass wir uns leiten lassen von dem Heiligen Geist und das, was er uns sagen möchte, was er uns manchmal auch nur flüstert oder uns irgendwie auch verbildlicht. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir neues Denken brauchen und quasi, dass wir selbst unseren Ratschlag erneuern müssen, indem wir uns durch den Geist Gottes einen neuen Verstand geben lassen. Denn wir machen Beurteilungsfehler, aber Gott macht keinen Fehler. Gott macht keinen Fehler. Und deshalb brauchen wir ihn und neues Denken, neues Urteilsvermögen, neue Maßstäbe, sein Geist. Eine Veränderung unseres ganzen Wesens. Und das bringt uns zurück zu Römer 12, Vers 2, zu diesem Vers, den ich eingangs gelesen habe. Und da sagt Paulus, wir sollen uns nicht länger von den Maßstäben dieser Welt prägen lassen, uns danach ausrichten. Hier steht eigentlich prägen lassen, und was die Welt meint, ist das System dieser Welt, das Denken dieser Welt, die Muster dieser Welt, dass wir das nicht zu unserem Maßstab machen sollen. Und das bedeutet nicht, dass wir als Christen sagen, hey, ich ziehe mich zurück aus der Welt. Nein, die Bibel sagt, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in der Welt, aber wir haben einen anderen Maßstab, dem wir folgen können. Wir können gute Entscheidungen treffen. Denn wenn wir auf die Welt hören, dann hören wir auf jemanden, auf den willst du, glaube ich, nicht hören, den Widersacher Gottes. Und das beschreibt Paulus in Epheser 2, Vers 2. Er sagt, ihr hattet euch, da spricht er zu Christen, er sagt, hey, früher, ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Es gibt einen Geist in dieser Welt, es gibt den Widersacher Gottes in dieser Welt, und der sendet dir andere Botschaften. Und Paulus sagt, lass dich nicht davon prägen. Oder wenn wir das aus dem Griechischen direkt übersetzen würden, heißt es hier, lass dich nicht zusammen mitgestalten davon. Schwimm nicht mit dem Strom. Schwimm nicht mit dem Strom. Und das Bild, was hier zu Schein kommt, ist von einem Töpfer, der den Ton formt, und er sagt, hey, lass dich nicht von verschiedensten Töpfern dieser Welt formen. Die meint es nämlich nicht gut mit dir. Die meint es nicht gut mit dir. Und ich weiß nicht, welche Töpfer es in deinem Leben gibt, welchen Stimmen du zuhörst, wo du sagst, ey, ich habe mich von meinen Eltern, die haben ganz viel da reingetöpfert, und manches war gut und manches, das muss ich irgendwie aufarbeiten, manche Prägung. Oder ob es da Töpfer gibt, die an dir schnitzen, die sagen, hey, ich erwarte das von dir, dass du so bist und eigentlich bist du gar nicht so. Vielleicht folgst du auch Persönlichkeiten, Influencern und sagst, ey, die dürfen an mir rumtöpfern. Und Paulus sagt, ey, in dieser Welt gibt's Töpfer, die sind nicht gut. Die versprechen die Sachen, die sie nicht halten können. Und Paulus sagt, lass dich anstattdessen umgestalten durch den Heiligen Geist, lass dich verändern durch den Heiligen Geist. In 2. Korinther 3, Vers 18 sagt er. Und sagt, hey, wenn du das zulässt, dass du dein Denken und dein ganzes Wesen, dein alles, was du bist, umgestalten lässt durch diesen Heiligen Geist, dann kannst du auch gutes Urteilsvermögen erlangen. Oder wie Paulus das beschreibt, du kannst Sachen prüfen. Du hast die Möglichkeit, die Fähigkeit, du entwickelst eine Fähigkeit, Dinge zu prüfen. Und zu hören, okay, ist das jetzt ein guter Töpfer oder formt der an mir rum und das ist gar nicht so gut? Ist die Information jetzt eigentlich richtig oder falsch? Und das, was wir prüfen sollen, wofür wir diese Fähigkeit brauchen, sagt Paulus hier in Römer 12, Vers 2, ist, wir sollen prüfen, ob etwas der Wille Gottes ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber beim Willen Gottes weiß ich, da macht man so ein Fass auf, ne? Boah, was der Wille Gottes. Wenn ich das wüsste, was der Wille Gottes ist. Das ist vielleicht so eine der häufigsten Fragen, die Christen haben. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und ich hoffe, dass ich dir das ein bisschen klarer machen kann. Und ich versuche das aufzuzeichnen und mir mit meinem Schreiben echt Mühe zu geben. Und wir müssen unterscheiden zwischen das, was die Bibel den souveränen Willen Gottes nennt. Und ich mal so einen Kreis. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie sehen. Ansonsten kommt es immer ein bisschen zeitverzögert auch auf der Folie. Der souveräne Wille Gottes ist der globale Wille für diese Welt. Ist der Wille, den Gott hat, den er auch umsetzt, wo er seine Geschichte schreibt mit dieser Welt und mit der Menschheit in Gänze. Und ich habe dir einen Vers mitgebracht aus Jesaja 46, 9 bis 11, wo das so deutlich wird, was der souveräne Wille Gottes eigentlich ist. Da sagt er: Ich bin der einzig wahre Gott. Keiner dieser anderen Götter ist mir gleich. Noch bevor etwas seinen Anfang nimmt, weiß ich, wie es ausgeht. Ich allein kündige an, was in der fernen Zukunft geschieht. Meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Das ist Souveränität. Wenn du sagst, das soll passieren und es passiert, das ist Souveränität. Und Gott ist souverän. Und er sagt, ich rufe einen Adler aus dem Osten herbei, aus einem fernen Land hole ich den Mann, der mein Vorhaben ausführen soll. Und so wie ich es sage, genauso wird es auch eintreffen, weil er souverän ist. Ich habe diesen Plan gefasst und werde ihn verwirklichen, weil Gott es kann. Weil Gott es kann. Und vielleicht fragst du dich, okay, was ist der souveräne Wille Gottes für diese Welt und für die Menschheit? Hey, in der Bibel wird die Geschichte, die er mit der Menschheit schreibt und auch wie es weitergeht mit der Menschheit, das kannst du in der Bibel nachlesen, weil es dort offenbar ist. Aber nicht alles. 5. Mose 29, Vers 28, da steht, manches bleibt uns verborgen, nur der Herr, unser Gott, kennt es. Doch was er von uns erwartet, hat er uns und unseren Nachkommen für alle Zeiten offenbart. Wir sollen nach allen Weisungen in diesem Gesetz leben. Manches kannst du nachlesen und bei manchem musst du einfach darauf vertrauen, dass Gott gut ist und es gut ist, dass er souverän ist. Und ich weiß, uns Menschen fällt das schwer, weil wir wollen immer genau wissen, was passiert. Deshalb gibt es Leute, die sagen, ah, Jesus kommt dann wieder und das und das und das, weil sie nicht aushalten können, dass manches vom souveränen Willen Gottes uns immer verborgen bleiben wird. Und ich gebe dir einen Tipp, finde darüber einfach deinen Frieden, dass du das nicht weißt, dass du manches nicht weißt. Dann gibt es eine zweite Dimension und das ist der moralische Wille. Gottes, den habe ich jetzt mal so eingezeichnet. Was ist das? Der moralische Wille Gottes, das ist sein Wille für dich und für mich. Das ist das, was er erwartet von uns. Das ist das, was er sich wünscht für uns. Aber anders als beim souveränen Willen Gottes, wo Gott sagt, so soll es passieren und dann passiert es auch, ist es beim moralischen Willen so, dass Gott sagt, hey, so ist es gut, dass du lebst und du kannst sagen, nö, finde ich nicht. Du kannst dich gegen den moralischen Willen Gottes für dich entscheiden. 2. Petrus 3, Vers 9, da steht, er, Gott, möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Sein Wille, dass du sagst, hey, ich komme nach Hause. Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Aber viele Menschen und vielleicht auch du sagst, nö, will ich nicht. Und das kannst du tun. Du kannst sagen, nein, das ist nicht für mich. Und auch den moralischen Willen, das, was Gott erwartet von uns als Menschen, als Christen, das kannst du in der Bibel nachlesen. Das kannst du erforschen, darüber kannst du studieren, darüber kannst du Gott bitten, dass er dir das offenbart und du verstehst, okay, was ist jetzt richtig und falsch? Und es gibt manche Christen, die sagen, hey, ich habe mir diese Frage, was Gottes Wille ist, gar nicht erst gestellt oder mich gar nicht erst damit auseinandergesetzt, weil mir macht das ein bisschen Angst. Und vielleicht hast du das schon mal gehört, dieses Denken, es gibt diesen einen Plan für dich und den musst du finden. Es gibt diesen einen konkreten Willen Gottes und den musst du finden. Das ist dieser eine Punkt hier in der Mitte und den musst du irgendwie rauskriegen, sonst machst du besser nichts. Kennst du das? Hast du vielleicht so gedacht oder denkst so, ey, das ist wie so bei einer Zielscheibe, wie das Bullseye, das musst du unbedingt treffen. Sonst fang gar nicht erst mit dem Daten an. Und ich möchte dir diesen Druck nehmen. Ich möchte dir diesen Druck nehmen, weil Gottes Wille für dich, ja, er hat einen Plan. Für diese Welt. Und er weiß auch, was du entscheiden wirst, tun wirst. Das weiß der alles, weil er souverän ist und weil er allmächtig ist und allgegenwärtig ist und ewig ist. Und er hat formuliert, was er erwartet und wo er sagt, hey, so ist es gut, dass du lebst. Aber du musst nicht im Detail wissen, ob du jetzt Single bleiben sollst oder heiraten sollst. Du kannst in die Bibel gucken und wirst merken, ist beides okay. Kannst du entscheiden. Das ist nicht besser oder schlechter. Ob du jetzt Mechatroniker lernst oder Pfleger wirst, kannst du entscheiden. Da gibt es keine Wertung, wo du denkst, ah, der Bibel, irgendwie einer von den beiden muss doch besser wegkommen oder so. Eins muss doch mehr Gottes Wille sein. Kann sein, dass du da stehst mit den Möglichkeiten, die du hast. Sollst du jetzt da bleiben oder sollst du nochmal den Job wechseln? Und Gott sagt, entscheide du doch. Hier sind drei Türen. Ich sag da nichts zu. Und dann musst du entscheiden. Und weißt du was? Das Gute ist, es geht nicht darum, dass du diesen einen Punkt findest, sondern das hier ist eigentlich ein Raum von Möglichkeiten, wo Gott sagt, hey, innerhalb dieses Raumes, den ich geschaffen habe, hast du meine Gunst und du kannst dich so entscheiden, du kannst dich so entscheiden und du musst nicht die Sorge haben, dass du den Plan Gottes verpasst hast. Brauchst du nicht haben. Und es gibt so zwei Extreme und ich möchte dir ins Herz legen, dass du von denen so ein bisschen Abstand hältst. Es gibt die einen, die sagen, ich bewege mich erst, wenn der Geist Gottes mir sagt, was ich tun soll. Erst wenn ich das prophetische Hören verspüre, wenn ich ein Bild bekomme, wenn die Schrift an der Wand ist, wenn der das zu mir sagt, dann agiere ich, sonst entscheide ich mich vorher gar nicht. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ich brauche Gott gar nicht mehr fragen, was ich zu tun habe, weil das steht ja alles in der Bibel. Der Heilige Geist ist eh was für Charismatiker und ich mache mein Ding. Die zwei Extreme gibt's. Und ich will dir sagen, halt dich von diesen Extremen fern, denn du brauchst sowohl das Wort Gottes und den Ratschlag nicht nur von ihm, sondern auch von anderen. Deswegen sind wir hier gemeinsam unterwegs. Und du brauchst auch das Reden des Heiligen Geistes und die Offenheit, diese 10 Sekunden, wer da war vor ein paar Wochen, wo du vielleicht merkst, ey, der tatsächlich sagt mir Gott jetzt was Prophetisches oder tatsächlich sagt er mir jetzt, gibt er mir jetzt eine Erkenntnis oder ein Wort der Weisheit und sagt mir, was ich jetzt tun soll. Und wir brauchen diese Offenheit für beides. Und warum sage ich das so selbstbewusst? Weil Paulus das so gemacht hat. Paulus hat viel geschrieben über prophetisches Reden und trotzdem hat er bei manchen Entscheidungen einfach gesagt, habe ich überlegt, mache ich jetzt so. Und du denkst dir, ja, aber wo war jetzt das Reden Gottes? Nee, hat er sich einfach überlegt und gemacht. Hat er einfach geurteilt. Philipper 2, Vers 25. Da sagt Paulus, ich habe es für notwendig gehalten, ich habe es abgewogen, einfach überlegt, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, mein Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen, aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Und deshalb sagt er, ich finde es notwendig, dass der zurückgeht, deswegen geht er jetzt zurück. Hat Paulus einfach entschieden. Er hat sich angeguckt, was hat er für Bedürfnisse, wie sieht es hier gerade aus, was ist die Situation, und hat er einfach entschieden. Du kannst Dinge einfach entscheiden. Und natürlich hat sich Paulus Gedanken gemacht und war ein Mann des Wortes und wusste, was da steht und was von ihm erwartet wird, und hat dann aber einfach entschieden. In 1. Korinther 16, da spricht Paulus darüber, dass sie eine Kollekte sammeln für die Gemeinde in Jerusalem. Und jetzt ist die Frage, wer bringt das Geld da jetzt hin? So. Und er nimmt uns so ein bisschen rein in seine Überlegung und sagt, vielleicht werde ich, wenn es mir angebracht scheint, auch selbst hinreisen, sodass ihr mich begleiten könnt. Vielleicht, wenn es angebracht ist, werde ich das entscheiden und bewerten und dann bin ich dabei oder ich bin nicht dabei. So, hat er einfach so entschieden. Hat er einfach überlegt. Du darfst, weil Gott dich gemacht hat mit einem Verstand, den er verändern möchte, weil Gott dir Wahrheiten an die Hand gibt, nach denen du dich orientieren kannst, weil sein Geist wirkt und uns Dinge verständlich macht, aufzeigt, weil du hier nicht alleine unterwegs sein musst, sondern den Ratschluss auch anderer hier hinzuziehen kannst, kannst du Dinge beurteilen und entscheiden. Und zum Schluss, Paulus nennt uns 3 Beurteilungskriterien. Und ganz am Ende möchte ich dir 8 Fragen an die Hand geben, die du dir stellen kannst. Nicht immer, aber vielleicht, wenn es darum geht, dass du etwas, was echt wichtig ist, beurteilen und entscheiden musst. Aber zuerst die 3 Beurteilungskriterien, die Paulus uns hier nennt. Das erste ist, er sagt, ist es gut? Ist es gut? Ist etwas gut? Ist etwas gut nach dem Willen Gottes? Anders gefragt, bringt es gute Frucht? Ist das ein Baum, der gute Früchte bringt, oder was passiert da? Was ist das Ergebnis meines Tuns, unserer guten Werke? Ist das gut oder ist es nicht gut? Der Blick auf das Ergebnis. Das zweite, ist es wohlgefällig oder anders gefragt, hat Gott Freude daran? Freut ihn das? Wusstest du, dass Jesus lächelt über uns und sich freut, wenn wir sagen, ich befolge deinen Rat? Hat Gott Freude daran? Und das dritte ist, ist es vollkommen, oder um das anders zu formulieren, weil es dir nicht darum geht, muss es 100% perfekt sein, was du da beurteilst und entscheidest, sondern steht das im Einklang mit Gottes Absichten oder nicht? Das sind die 3 Kriterien, die du anlegen kannst und die dein Handeln auch so maßgeblich mit beeinflussen können und hoffentlich auch zunächst dein Denken und dann dein Handeln. Und jetzt möchte ich dir 8 Fragen an die Hand geben, die ich hier, damit man es gut lesen kann, nur so angedeutet habe. Wenn du die ausführlichen Fragen haben willst, musst du das Hauskreismaterial unterladen. So, auf unserer Webseite gibt's das. Musst ein bisschen warten, aber spätestens Montag ist es da. Und dann findest du da die ausformulierten Fragen. Aber kannst auch jetzt schon mal mit deinem Handy ein Foto machen, ist okay. Die erste, die du dir stellen kannst, ist, hat Gott schon mal etwas in seinem Wort darüber gesagt? Kann ja sein, muss aber nicht sein. Die zweite ist tricky. Wäre ich beschämt, wenn jemand von meinem Urteil wüsste? Das dritte, hey, was wäre, wenn jemand meinem Beispiel folgt? Das vierte, bin ich eigentlich in meinem Urteilen, in meinem Überlegen, bin ich eigentlich vom Geist geleitet? oder stehe ich unter dem Druck und der Erwartung von Menschen und merke, irgendwie will ich denen gefallen. Wer zieht da gerade an mir? Das fünfte, könnte jemand über mein Urteil stolpern? Könnte meine Entscheidung jemandem schaden oder nicht? Jemanden vielleicht herausfordern in seinem Glauben oder nicht? Das sechste, ganz praktisch, du hast vielleicht gedacht, das kommt zuerst. Habe ich darüber gebetet und habe ich Frieden über mein Urteil, meine Entscheidung oder nicht? Das siebte, werde ich dadurch Jesus ähnlicher oder hält mich das eher davon ab, dass ich Jesus ähnlicher werde? Und das letzte, wird Gott dadurch verherrlicht? Kriegt er dadurch die Ehre oder nicht? Herr, du merkst vielleicht, diese acht Fragen sind nichts für die 10 Sekunden, wo der Geist Gottes sagt, Moment, guck mal, dreh dich an links. Der braucht gerade ein Wort der Ermutigung von dir. Da fragst du dich nicht diese 8 Fragen und überlegst, soll ich das jetzt machen oder nicht? Aber wenn du im Willen Gottes sein möchtest und in diesem Raum der Möglichkeiten Orientierung brauchst, dann gebe ich dir das an die Hand und ich hoffe, dass dir das ganz praktisch hilft. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du sagst, ich muss was entscheiden. Ich muss was beurteilen. Ich muss überlegen, sind die Menschen, die in meinem Leben sind, eigentlich die richtigen Menschen? Gehe ich den Weg der Therapie oder den? Mache ich jetzt das nach der Schule oder was anderes? Wie antworte ich darauf, dass ich immer wieder mit dieser Person zu tun habe, die mir Angst macht, die mich bedroht? Wie gehe ich mit meiner Furcht um? Vielleicht bist du in so einer Situation, wo du etwas entscheiden musst, deinen Kurs verändern möchtest und du weißt nicht wie. Dann lade ich dich ein, dass wir unsere Augen schließen und ich nochmal im Gebet diese Fragen mit uns bewege. Und vielleicht spricht Gott heute schon in deine Situation hinein. Und Herr, so sind wir jetzt hier. Du siehst jeden Einzelnen von uns. Und du weißt, was wir mitgebracht haben. An Gedanken, an Sorgen, an Überlegungen und du siehst unsere Pläne. Und vielleicht siehst du auch ganz konkret, dass wir an einem Punkt stehen, wo wir uns entscheiden müssen. Wo wir nochmal neu, wo wir vielleicht so rauszoomen auf unser Leben und uns überlegen müssen, was ist jetzt dran? Was ist jetzt gut? Für mich, aber was bringt dir auch Ehre? Und ich bitte dich ganz konkret, dass du jedem, der an so einem Punkt ist, dass du ihm zeigst, was du schon bereits darüber gesagt hast. Dass du uns zu deinem Wort führst und wir es aufschlagen und wir merken, ey, das redet zu uns. Das redet meine Situation. Das passt. Schenk dir so ein Wort. Und zeig uns da, wo, wenn wir überlegen, etwas zu tun und merken, ey, da habe ich keinen Frieden drüber. Da schäme ich mich, dass ich das denke, dass wir merken, ey, das bist du, Gott, der du uns zeigen möchtest, das ist nicht dran. Lass uns sensibel sein für auch diese Eindrücke und Gefühle, die du schenken kannst. wie du Scham gebrauchen kannst. Und vielleicht überlegt der ein oder andere, hey, wenn ich das jetzt mache und jemand anders ahmt mich nach, was ist dann? Und vielleicht merkst du, hey, vielleicht kann das andere inspirieren, ermutigen, im Glauben voranbringen. Und du merkst, hey, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, das zu tun. Und Herr, ich bitte dich, dass du jedem, der etwas zu beurteilen und zu entscheiden hast, dass du uns frei machst von dem Druck von Menschen. Frei machst von den Stimmen und Erwartungen, die da sind und die sagen, ja, das hast du nicht verdient, das darfst du dir nicht rausnehmen. Du bist eh nicht gut genug. Das schaffst du eh nicht. Du musst das so machen, das haben deine Eltern auch schon so gemacht. Sonst bist du nichts. Dass du diese Stimmen ganz, ganz leise drehst, sodass sie auf dein Reden hören können, das, was dein Geist eingibt. Und schenk Frieden. Frieden über die Gedanken, die wir uns machen und über die Pläne, die wir schmieden, wo wir merken, hey, du gehst mit, du bist voll dabei. Lass uns nicht aufhören zu beten darüber und uns und über unseren eigenen Schatten springen, dass wir diese Dinge zu dir bringen. Die kleinen Entscheidungen, aber auch die großen. Und über allem wünschen wir uns, egal was das für eine Situation ist, in der du dich befindest, ob das Krankheit ist, ob das eine schwierige Situation ist, ob das ein Konflikt ist mit einem Menschen, den du liebst und gerade ist da nicht viel Liebe, dass unsere Entscheidungen dazu führen, dass wir dir, Jesus, immer ähnlicher werden. Und so hilfst du jedem Einzelnen zu prüfen. So hilfst du uns allen, dass wir ein gutes Urteilsvermögen entwickeln. Und wir danken dir dafür, dass du uns dabei helfen möchtest, auch über diesen Gottesdienst hinaus. Und wir danken dir dafür, dass wir, wenn es um den Ratschlag von dir geht, dass wir miteinander beten können, auch nach diesem Gottesdienst, am Ende dieses Gottesdienstes. Dass wir nicht alleine sind mit den Dingen, die wir zu entscheiden und zu beurteilen haben, sondern wir können sie gemeinsam vor dich bringen. Deshalb sind wir hier. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.